Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Gestern ist eine amerikanische Drohne nach einem Zwischenfall mit russischen Kampfjets über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Und viele haben Angst, das könnte die ohnehin angespannte Situation eskalieren.
Also dieser Vorfall, ich denke, den wollen beide Seiten ein bisschen runterkochen. Das ist nicht so das große Problem. Das Problem ist, was kommt danach?
Das sagt Thomas Wiegold. Er ist Journalist für Sicherheitspolitik. Wie dieser Vorfall jetzt einzuschätzen ist, das ist eins unserer Themen heute. Und wir sprechen mit Vava Wild, Drag Queen aus Deutschland.
Ich habe das durchaus, dass ich das in Drag so ein bisschen vermeide, alleine mich im öffentlichen Raum zu bewegen, weil ich in der Vergangenheit da in der U-Bahn oder so dann schon Situationen hatte, die glimpflich gerade noch ausgegangen sind und so, ne?
In den USA ist es jetzt sogar so, dass erste Bundesstaaten Drag-Shows in der Öffentlichkeit und vor Kindern verbieten. Wie Vava diesen Kulturkampf in den USA einschätzt und was das mit einem macht, wenn die eigene Kunstform, die eigene Community so angegriffen wird, auch das ist eins unserer Themen heute, am Mittwoch, dem 15. März. Ich bin Rahel Klein. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Was ist da gestern am Dienstag über dem Schwarzen Meer passiert? Das fragen sich gerade viele. In den Vorfall involviert sind zwei russische Jets und eine amerikanische Drohne. Und diese Drohne ist am Ende abgestürzt. Und weil die Lage wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zwischen den USA und Russland sowieso ja schon sehr angespannt ist, machen sich jetzt viele Sorgen, welche Konsequenzen dieser Zwischenfall haben könnte. Wir sprechen drüber mit Thomas Wiegold. Er ist Journalist für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Herr Wiegold, die Schilderungen über diesen Vorfall, die unterscheiden sich auf amerikanischer und russischer Seite. Aber bleiben wir erstmal bei den Fakten. Was wissen wir sicher über diesen Vorfall über dem Schwarzen Meer?
Also wir wissen, dass eine amerikanische Aufklärungsdrohne dort unterwegs war, eine MQ-9. Die ist eher bekannt unter dem Namen Reaper, auch zum Beispiel aus Afghanistan. Und wir wissen, dass russische Kampfjets unterwegs waren und dass diese Drohne notgelandet oder man muss eher sagen notgewassert ist im Schwarzen Meer. Und da enden dann auch schon die übereinstimmenden Angaben aus Washington und aus Moskau. Die USA sagen, die russischen Kampfjets hätten versucht, diese Drohne ja quasi abzudrängen. Und bei diesem Abdrängen habe halt der Su-27 Kampfjet der Russen den Propeller der Drohne gestreift und die habe man dann manövrierunfähig mehr oder weniger kontrolliert ins Meer gestürzt. Die Russen wiederum sagen, nein, sie hätten zwar diese Drohne beobachtet und die Kampfjets in der Nähe gehabt, aber dass sie abgestürzt sei, das sei Schuld der Drohnenpiloten, weil die ein zu scharfes, zu waghalsiges Manöver geflogen seien.
Und diese Drohne, ist die jetzt kaputt oder kann man da, was auch immer da für Daten drin sind, whatever, kann man das noch retten?
Das ist die interessante Frage. Also aus den USA heißt es, man habe da die Daten im Grunde genommen löschen können durch Fernsteuerung, durch Befehl. Aus Moskau ist zu hören, man versuche jetzt die Überreste dieser Drohne zu bergen. Und da geht es dann eben nicht nur um Daten, die da aufgezeichnet wurden, sondern es geht um die Technik. Also was ist da eigentlich verbaut an Kameras, an Funkaufklärung? Da haben die Russen ganz offensichtlich auch ein Interesse dran. Denn das ist ja der Hintergrund der ganzen Geschichte. Die USA und andere NATO-Staaten fliegen regelmäßig Aufklärungsmissionen über dem Schwarzen Meer im internationalen Luftraum. Das ist nach dem Völkerrecht legitim. Und sie gucken dann oder horchen von ihren Drohnen, aber auch von bemannten Flugzeugen halt in Richtung Ukraine, auch in Richtung Russland.
Das heißt, das Material könnte für beide Seiten natürlich dann von Interesse sein, brisant sein. Welche Reaktionen gibt es denn bisher aus Washington, aus Moskau jetzt nach diesem Vorfall?
Also die Reaktionen sind zwar von scharfen Worten geprägt, aber auch erkennbar von dem Bemühen, das Ganze nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Die USA haben den russischen Botschafter in Washington einbestellt, ins State Department und scharf protestiert. Aus Russland ist zu hören, na, so hoch müsse man das nun alles nicht hängen. Also beide Seiten sind sich bewusst, dass die Situation zwischen den beiden Ländern ja ohnehin sehr, sehr angespannt ist und offensichtlich darum bemüht, das zumindest auf der politischen Ebene nicht weiter eskalieren zu lassen. Militärisch ohnehin nicht. Also die Antwort aus den USA kommt vom State Department, nicht vom Pentagon. Da ist schon erkennbar, man will diesen Vorfall, der einfach potenziell gefährlich ist, nicht weiter eskalieren lassen.
Und würden Sie da zustimmen? Wäre das auch Ihre Einschätzung, dass man da jetzt, auch wenn man sich vielleicht Sorgen macht, dass man sich vielleicht doch erstmal beruhigen kann und dass das nicht das Potenzial hat, dass es da eine weitere Eskalation gibt?
Also dieser Vorfall, ich denke, den wollen beide Seiten ein bisschen runterkochen. Das ist nicht so das große Problem. Das Problem ist, was kommt danach? Die russischen Streitkräfte haben ja in verschiedenen Weltgegenden in den vergangenen Jahren immer wieder mitunter waghalsige Manöver gegen auch bemannte amerikanische Aufklärungsflugzeuge geflogen. Die USA sprechen dann immer von unprofessionellem und rücksichtslosem Verhalten. Und es geht natürlich darum, dass Russland erreichen will, dass die USA, dass die NATO in dem Fall, diese Aufklärungsflüge nahe dieses Kriegsgebiets nicht weiter durchführt. Auf der anderen Seite haben die USA schon erkennen lassen, wir werden uns nicht davon abhalten lassen. Wenn wir legal dort fliegen können, dann werden wir das auch weiterhin tun.
Über dem Schwarzen Meer hat es gestern einen Zwischenfall zwischen einer amerikanischen Drohne und zwei russischen Kampfjets gegeben. Was darüber bekannt ist und ob dieser Vorfall Eskalationspotenzial hat, darüber habe ich mit Thomas Wiegold gesprochen. Er ist Journalist für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Dankeschön, Herr Wiegold, fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Mord an der 12-jährigen Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen, der sorgt weiter für Ohnmacht und Fassungslosigkeit. Vor allem, weil Luise von zwei gleichaltrigen Mädchen getötet worden sein soll, die sie auch kannte. Luises Leiche war am Sonntag in einem Waldstück gefunden worden. Laut Polizei wurde sie mit mehreren Stichen getötet. Und gestern bei einer Pressekonferenz sorgte vor allem dieser Aspekt für Aufmerksamkeit.
Aufgrund des kindlichen Alters der mutmaßlichen Täterinnen gehen wir von Strafunmündigkeit aus.
Das hat ein sichtlich bewegter Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler gesagt. Was diese Strafunmündigkeit im Einzelnen bedeutet, darüber spreche ich mit Celine Zeck aus der ARD-Rechtsredaktion. Celine, bis wann ist man in Deutschland denn strafunmündig?
Also strafunmündig ist man, wenn man unter 14 Jahre alt ist. Das heißt dann, man kann wegen seines Alters strafrechtlich noch nicht belangt werden in Deutschland. Geregelt ist das im Strafgesetzbuch und im Jugendgerichtsgesetz. Und bis zum 14. Geburtstag gilt man dann eben vor dem Gesetz noch als Kind. Und das liegt daran, dass man sagt, Kinder können einfach noch nicht einsehen, wenn sie etwas Falsches tun. Sie können ihr Verhalten dann eben auch noch nicht richtig steuern. Und zwar, weil es da einfach an der erforderlichen Reife für fehlt. Und das dann auch egal, ob sich um Diebstahl, Mord oder andere Straftaten handelt, unter 14 kommt da keine Strafe. Bei Jugendlichen, also 14- bis 18-Jährigen, sieht das wieder anders aus. Die sind bedingt strafmündig. Das heißt, ihnen wird schon zugetraut, das Unrecht einer Straftat einzusehen und auch danach zu handeln. Aber das Gericht muss das wirklich von Fall zu Fall auch beleuchten und gucken, ob der oder die Jugendliche im konkreten Fall wirklich reif genug ist und nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden kann.
Warum liegt denn diese Grenze genau bei 14 Jahren? Also warum ist das so festgelegt worden?
Das ist so festgelegt worden, weil der Gedanke ist, dass es sich auch bei kindlichen Straftätern eben noch um Kinder handelt. Und bei Kindern ist dann einfach die soziale, die moralische und auch emotionale Reife noch nicht so vorhanden. Also das sind entwicklungspsychologische Gründe, die da ganz stark eine Rolle spielen. Und andererseits hat es auch erzieherische Gründe, die eben anders als beim Erwachsenenstrafrecht bei Jüngeren noch im Vordergrund stehen. Und deswegen eben diese Altersgrenze von 14 Jahren. Also das heißt, es soll nicht einfach um jeden Preis bestraft werden, sondern vor allem auch erzieherisch gelöst werden.
Jetzt gibt's ausgelöst durch den Mord an Luise auch wieder Diskussionen darüber, ob man das Strafmündigkeitsalter herabsetzen sollte. Es gibt ja auch Länder, in denen Kinder schon ab 10 oder auch ab 12 Jahren strafmündig sind. Wie argumentieren denn da die BefürworterInnen?
Also gerade wenn Kinder besonders schwerwiegende Straftaten begehen, leben solche Debatten natürlich immer wieder auf. Diejenigen, die die Altersgrenze senken wollen, sagen, auch 12- oder 13-Jährige können zwischen Gut und Böse unterscheiden und das Unrecht von Straftaten erkennen. Die Gegner halten das nicht für sinnvoll, Kinder zu bestrafen. Da wird gesagt, also gerade bei Kindern sei es einfach wichtig, eben erzieherisch auf sie einzuwirken. Außerdem gäbe es bessere und sinnvollere Maßnahmen, also jetzt fernab vom Strafrecht, die man da treffen kann.
Was sind denn das für andere Möglichkeiten, die der Staat in solchen Fällen noch hat, wenn ein Kind strafunmündig ist?
Ja, also wie gesagt, auch wenn man noch nicht 14 Jahre alt ist, heißt das nicht, dass Straftaten ohne Konsequenzen bleiben. Es gibt da andere Reaktionsmöglichkeiten und zwar auch gegenüber den Eltern von kindlichen Straftätern. Die werden auch genutzt. Und zwar werden dann Jugendämter und Familiengerichte eingeschaltet. Da kann es Ermahnungsgespräche geben. Die Familien können eine Erziehungsbetreuung bekommen. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Eltern dann sogar auch das Sorgerecht für das Kind verlieren. Ja, das Kind kann im Heim oder in eine Pflegefamilie untergebracht werden. In ganz krassen Fällen kann das Kind auch zwangsweise in einer Kinder- oder Jugendpsychiatrie untergebracht werden. Also da besteht schon Spielraum. Und auch hier muss dann natürlich geguckt werden im Einzelfall, was ist hier wirklich erforderlich, liegen die Voraussetzungen für die jeweilige Maßnahme auch vor.
Celine Zeck war das aus der ARD-Rechtsredaktion. Mit ihr habe ich drüber gesprochen, warum man in Deutschland bis zum 14. Lebensjahr als strafunmündig gilt. Hintergrund ist der Mord an der 12-jährigen Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen, die von zwei gleichaltrigen Bekannten getötet worden sein soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den USA, da tobt ein Kulturkampf. Zahlreiche republikanisch geführte Bundesstaaten wollen Drag-Shows in der Öffentlichkeit und vor Kindern verbieten. In Tennessee ist das seit Ende Februar jetzt sogar Gesetz.
Tennessee has passed the most anti-LGBTQ bills nationwide since 2015.
Ja, das hat ein queerer Aktivist damals gesagt. Und in vielen weiteren Bundesstaaten soll es ähnliche Pläne geben. Ich habe drüber gesprochen mit Vava Wild. Sie ist Drag Queen aus Deutschland. Und ihr kennt Vava vielleicht aus der ProSieben-Show Queen of Drags. Da ist sie Dritte geworden. Und ich habe mit ihr drüber gesprochen, was das mit einem macht, wenn die eigene Kunstform, die eigene Community in einem Land wie den USA so angegriffen wird. Hallo Vava.
Hi.
Drag ist ja eine Kunstform, die es nicht nur in den USA, auch hier schon sehr lange gibt. Was zeichnet deine Auftritte auf der Bühne aus?
Ich glaube, meine Auftritte haben vor allem immer viel Energie und Intensität, bilde ich mir ein. Dass es die Leute erreicht, ist mir immer wichtig.
Und gibt es sowas, was bei denen beim Publikum besonders gut ankommt, wo du weißt, jo, ist eine sichere Bank?
Ich finde, da man quasi bei Drag und Lip Sync ja nicht selber singt im Zweifelsfall, ist es immer ein bisschen wichtig, dass es quasi drüber ist, damit die Emotion noch ankommt. Also ich finde gerade Balladen oder so, die super dramatisch sind, sind einfacher zu performen oder so Abtempo-Sachen, die Spaß machen. Einfach alles, was sehr dramatisch ist, funktioniert, finde ich, für Balladen.
In den USA, ich habe es eben schon kurz angedeutet, werden Drag-Shows verboten, unter anderem mit der Begründung, dass sie Kinder gefährden sollen oder in ihrer geschlechtlichen Identität verwirren könnten. Was macht das mit dir, wenn du solche Begründungen hörst?
Ja, also ich finde, es ist natürlich frustrierend und macht einen wütend, weil es völliger Bullshit ist einfach. Das sind ja einfach nur Ausreden und quasi so ein Stellvertreterkampf, den man da ausführt. Eigentlich geht es ja nicht um Drag und die Kunstform oder um Sexualisierung, weil wenn wir mal ehrlich sind, ist ja, glaube ich, jeder schon mal gesehen, wie in den USA irgendwie die Cheerleader halbnackt vor den Kindern auftreten und so, und das ist dann kein Problem.
Wenn du sagst, es ist ein Stellvertreterkonflikt, wofür wird das ausgefochten?
Also ich glaube, es geht einfach zum einen drum, von abzulenken, dass man sich nicht um die wirklichen Probleme kümmert, mit denen es den Menschen besser ginge, wie Armut bekämpfen, Waffengewalt in den Griff bekommen und solche Geschichten. Und zum anderen geht es, glaube ich, einfach darum, alles zu bekämpfen, was nicht in das eigene Weltbild passt. Also dass man quasi Drag als Ausrede nimmt und damit aber eigentlich versucht, die Rechte von trans- und non-binären Personen zu beschneiden.
Wie nimmst du denn in Deutschland das gesellschaftliche Klima gegenüber Drag Queens wahr?
Also ich finde, in Deutschland ist das immer noch mal ein bisschen anders. Aber ich finde, immer wenn man irgendwo mitbekommt, dass Queerness, egal in welcher Form, irgendwie auf Öffentlichkeit trifft, sei es in irgendwelchen Instagram-Posts oder so, wo es dann mal Menschen erreicht, die nichts mit der Thematik zu tun haben, dann überrascht es mich doch immer wieder, was da für krasse Aufreger dann in den Kommentaren stattfinden. Leute, die queer sind, die vielleicht nicht so heteronormativ aussehen, wie es anderen gefällt oder so, oder eben trans sind und man das ihnen vielleicht ansieht sozusagen, da fühlen sich Leute dann irgendwie immer wahnsinnig angegriffen in ihrer eigenen Identität und werden dann aggressiv und so.
Glaubst du, dass solche Verbote wie in den USA, die ja zum Teil jetzt schon durchgesetzt wurden, wie in Tennessee, aber in vielen anderen Bundesstaaten liegt es offenbar auch in der Schublade und könnte eben durchgesetzt werden, glaubst du, dass das zu mehr Abneigung, mehr Hass gegenüber eurer Kunstform, aber eben auch der queeren Community führen kann?
Also auf jeden Fall. Jetzt hier vielleicht weniger wie dort natürlich, wo man direkt von betroffen ist. Aber auch hier sind ja, glaube ich, in den letzten Jahren die Zahlen, was Übergriffe gegen LGBTIQ-Personen angeht, stark gestiegen und so. Also das ist, glaube ich, auf der Hand, dass wir bei allen möglichen Minderheiten mehr Gewalttaten und so erleben gegen die Personen.
Fühlst du dich da manchmal unsicher auch oder bedroht? Oder gibt es auch Bereiche, wo du ganz gezielt sagst, da ja, halte ich mich zurück oder da trete ich eben auch nicht so schrill auf?
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich fühle mich jetzt im Alltag nicht unwohl, aber ich sehe, glaube ich, im Alltag auch relativ langweilig aus. Also so, dass man quasi entscheiden kann, ob man auffallen möchte oder nicht. Ne? Mhm. Und je mehr man auffällt und sich damit wohlfühlt natürlich, desto mehr kommt eben auch leider Unschönes zurück. Also ich habe das durchaus, dass ich das in Drag so ein bisschen vermeide, alleine mich im öffentlichen Raum zu bewegen, weil ich in der Vergangenheit da in der U-Bahn oder so dann schon Situationen hatte, die glimpflich gerade noch ausgegangen sind und so. Ne? Da merkt man das dann immer sofort, klar.
Was würdest du dir für die Zukunft jetzt wünschen, wenn du dir was wünschen dürftest?
Ich würde mir allgemein wünschen, dass man mehr miteinander macht und mehr aufeinander Rücksicht nimmt. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn alle sich sofort gegenseitig bekriegen und so. So eine Demokratie lebt ja davon, dass man verschieden ist und wird davon bereichert. Und deswegen finde ich das immer wahnsinnig komisch, dass Menschen ja so das Gefühl haben, sie müssen jetzt andere Menschen angreifen, vielleicht sogar ja, attackieren und töten am Ende, nur weil sie anders sind wie man selber.
Sagt Vava Wild, Drag Queen. Mit ihr habe ich über die geplanten und zum Teil schon umgesetzten Drag-Show-Verbote in den USA gesprochen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Vava.
Ja, sehr gern. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss sagen, ich fand das irgendwie traurig. Also die Nachricht, dass 52 Galeria Karstadt Kaufhof Standorte deutschlandweit geschlossen werden sollen. Ich verbinde damit nämlich Kindheitserinnerungen. Wir sind damals mit der ganzen Familie, also auch Oma, Mama, alle Geschwister zusammen dahin und haben ja so einen gemeinsamen Shopping-Ausflug gemacht. Spätestens im Februar nächsten Jahres sollen dann viele Kaufhäuser leer stehen und BürgermeisterInnen warnen jetzt schon vor dem Aussterben der Innenstädte. Aber wir haben uns gefragt, vielleicht bietet der Niedergang dieser Filialen ja auch eine neue Chance. Also wie könnten die in Zukunft alternativ genutzt werden? Mit der Frage hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben heute beschäftigt.
Fast die Hälfte der Galeria-Filialen soll also schließen. Mehr als 4000 Mitarbeitende stehen bald ohne Job da. Und zugleich stirbt damit ja in vielen betroffenen Städten auch irgendwie ein Stück Alltagskultur. Zum Beispiel in Regensburg, wo in der Altstadt Ende Juni die Filiale zumacht.
Ich finde das so ein bisschen schade, weil gerade die Regensburger Innenstadt ist so ausgestorben mittlerweile. Man kann hier nicht mehr schön durch die Stadt bummeln und shoppen gehen.
Was mir nahe geht tatsächlich, ist, dass die Innenstadt so ein bisschen ausstirbt. Ja? Also, dass so viele Geschäfte jetzt irgendwie schließen und dass der Reiz, in die Stadt zu gehen, einfach immer weniger wird. Das ist traurig.
Eigentlich verschärft das Aus der Galeria-Filialen ein Problem, das viele Innenstädte schon lange haben. Immer mehr Leerstand.
Also erstmal ist es natürlich ein großer Einschnitt für alle Städte, wenn jetzt noch mehr große Häuser auch aus der Innenstadt verschwinden.
Sagt Sandra Wagner-Endres, Stadtforscherin vom Deutschen Institut für Urbanistik, das Kommunen berät.
Aber es bietet natürlich auch die Chance, die Gebäude und ja diese großen Räume auch neu zu definieren und neu zu interpretieren und damit auch zeitgemäßer und vielleicht auch nachhaltiger zu nutzen.
Der Niedergang vom großen Warenkaufhaus als Chance dürfte in den Ohren der betroffenen Mitarbeitenden erstmal wie Hohn klingen. Doch an Bedarf und Ideen für alternative Nutzungsformen der leerstehenden Filialen mangelt es offenbar nicht.
Also dadurch, dass es so zentral in der Altstadt ist, wäre natürlich ganz cool, wenn man das wirklich kulturmäßig ein bisschen umbaut oder mit verschiedenen eben kleineren Pop-up-Kunstausstellungen.
Also eine Kita wäre natürlich ganz toll.
Irgendwelche kulturellen Geschichten, ja, irgendwelche Konzertsäle, dass man sich irgendwie nahe kommt, dass man irgendwie zum Ratschen kommt, dass man ja Sport machen kann vielleicht sogar auch.
Schöne Geschäfte, schöne Restaurants, vielleicht könnte man das vermischen auch mit Coworking Spaces, einfach, dass wieder ein bisschen Leben in die Innenstadt kommt.
Und genau das wird an ein paar Orten ja auch schon gemacht. Also wo alte, leerstehende Karstadt- oder Kaufhof-Filialen umfunktioniert werden. In Lübeck zum Beispiel.
Da wird ein ehemaliges Karstadt zu einer Schule umgebaut. In Oldenburg zum Beispiel, da hat man ein Haus der Begegnung geschaffen, wo es eben Arbeitsplätze gibt. Da gibt es auch eine Markthalle, wo man was einkaufen kann. Da gibt es Sportangebote, einzelne Fachhändler. Ein Hotel ist eingezogen. Das erfordert natürlich viel Vorlaufzeit und das erfordert natürlich auch viele Umbaumaßnahmen. Genauso, wenn man in Richtung Wohnnutzung denkt, auch da ist natürlich viel Aufwand notwendig.
In Recklinghausen ist unter anderem auch eine Kita Teil des neuen Konzepts. Und in einem alten Hertie-Kaufhaus in Lünen, da sind Genossenschaftswohnungen entstanden. Die Idee ist einfach, die Innenstadt eben nicht als reine Einkaufsstadt, sondern als Mittelpunkt des Alltags. Weniger Konsum, mehr Miteinander.
Die Frage der Verwertungslogik, die ja in unseren Innenstädten, in diesen besonderen, hochpreisigen Lagen bisher ja immer eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat, die stellt sich da natürlich in Frage. Aber man hat ein paar Jahre das noch geschafft, die großen Kaufhäuser in der Innenstadt zu halten. Und jetzt kommt trotzdem die große Schließungswelle. Also wenn man weiter eben auch auf Gewinnmaximierung allein setzt, ist die Frage, ob das langfristig auch trägt.
Und ob nicht eine gemeinschaftliche Nutzung den StadtbewohnerInnen viel mehr bringt, könnte man sich ja noch viel mehr vorstellen. Bibliotheken, Clubs, Museen, das geht sogar ohne großen Umbau und Fenster brauchen die ja alle auch nicht. Oder Jugendzentren, Recyclingwerkstätten, sowas. Gleichzeitig eine Markthalle, in der regionale Landwirte ihre Produkte anbieten könnten, die sie vielleicht sogar auf dem Dach angebaut haben. Und die riesigen Fassaden, ja, die könnten einfach begrünt werden, worüber sich dann auch das Mikroklima freuen würde. Nicht so schnell, es gibt natürlich ein dickes Aber bei der ganzen Geschichte.
Die Kommunen sind natürlich da zum Teil in einer sehr schwierigen Rolle, weil häufig diese Großimmobilien ja im Eigentum von Investoren sind, zum Teil auch von internationalen Investoren. Und da ist der Zugriff natürlich durch die Kommune nicht besonders einfach.
In Regensburg zum Beispiel gehört das Gebäude nicht der Stadt, sondern der Kaufhof Regensburg GmbH mit Sitz in Leverkusen. Ja, und mir hat die Stadt heute gesagt, dass ein Ankauf der Immobilie nicht im Raum steht. Man wolle aber darauf achten, dass ein langfristig tragbares Konzept entwickelt wird. Überteuerte Penthouse-Wohnungen oder eine seelenlose Shopping-Mall gehören hoffentlich nicht dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier versteht Schauspielerin Gwyneth Paltrow als Wellness-Essen.
And in the morning I'll have some things that won't spike my blood sugar, right? So I have coffee, but I really like soup for lunch. I have bone broth for lunch a lot of the days. Try to do 1 hour of movement. So I'll either take a walk or I'll do Pilates. And then for dinner, I try to eat, you know, according to paleo. So lots of vegetables. It's really important for me to support my detox.
Ja, erstmal morgens fasten, dann eine klare Brühe zum Mittagessen, Stunde Sport und abends dann eine Paleo-Mahlzeit mit viel Gemüse. Ob man davon wirklich satt wird? Auf gar keinen Fall, finden viele Menschen auf TikTok und werfen Paltrow deswegen vor, eine Almond-Mom zu sein, also eine Mandelmama. Ich muss sagen, ich habe noch nie von diesem Begriff gehört, aber Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team, dafür ist sie da. Was bitte ist eine Almond Mom?
Es gibt Vorteile, zu lange auf TikTok rumzuhängen. Also ich empfehle es aber sonst nicht. Also der Begriff Almond Mom ist vor gut einem halben Jahr aufgekommen und hat sich ziemlich schnell verbreitet. Damals ist so ein Clip aus der Serie The Real Housewives of Beverly Hills viral gegangen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber eine der Protagonistinnen, genau, eine, die in dieser Serie war, ist Yolanda Hadid. Aha. Das ist die Mama von Supermodel Gigi Hadid.
Die kenne ich.
Genau, die kennst du. Und in dem Clip hat diese Supermodel Gigi Hadid, damals war sie nur ein Teenager, ihre Mama Yolanda angerufen und gesagt, Mama, ich fühle mich irgendwie schwach, ich habe den ganzen Tag nur eine halbe Mandel gegessen, und bekommt darauf diese Antwort.
I'm feeling really weak. I have a couple of almonds. Chew them really well because your stomach is not...
Have a couple of almonds and chew them really well, sagt sie ihrer Tochter. Also iss ein paar Mandeln und kau sie ganz langsam. Das fanden die Leute auf TikTok gar nicht cool, weil zwei Mandeln zwar gesund sind, aber eben keine vollwertige Mahlzeit. Und Yolanda Hadid hat zwar inzwischen klargestellt, dass dieser Clip irgendwie aus dem Kontext gerissen ist, aber da war der Schaden schon da und der Begriff Almond Mom war geboren.
Ich fasse das nochmal zusammen, weil es so absurd ist. Eine Tochter ruft ihre Mutter an, sagt, ich habe so einen Hunger, weil ich den ganzen Tag nur eine halbe Mandel gegessen habe, und die Mutter antwortet, ja, dann isst doch noch zwei Mandeln und kau sie einfach ganz langsam.
Ja, genau.
Das habe ich so richtig zusammengefasst.
Richtig, ja.
Okay, welche Videos werden denn jetzt unter dem Hashtag Almond Mom gepostet?
Ja, vor allem findet man tausende, wirklich tausende Videos von UserInnen und Usern, die ihre Eltern imitieren, wie sie das Essverhalten ihrer Kinder kritisieren.
Snacking, but we're eating in 4 hours. Are you really hungry or are you just bored? You really can't wait? Okay, here. Have an almond. Okay,
going. Ist nochmal eine Mandel. Also es sind so Sprüche wie, bist du wirklich hungrig oder hast du nur Langeweile, oder jetzt ein Snack, aber wir essen doch bald in 4 Stunden, oder once on your lips, forever on your hips, habe ich auch oft gehört, also einmal auf den Lippen, für immer auf den Hüften. Was ich daran halt wirklich interessant finde, ist, dass all diese Videos thematisieren, dass die Betroffenen zu Hause durch so Kommentare von Eltern eine ziemlich gestörte Beziehung mit Essen entwickelt haben.
Aber sie kritisieren es ja auch wirklich.
Genau.
Ne? Also es ist ja wirklich offene Kritik an den Eltern. Könnte man jetzt natürlich auch sagen, es ist relativ einfach, die Probleme auf die Eltern zu schieben und dann zu sagen, Mama und Papa sind nur alleine schuld.
Ja, den meisten geht's aber nicht darum, die Schuld nur auf ihre eigenen Eltern zu schieben, sondern auch die Strukturen dahinter zu kritisieren, also die eben dieses Erziehungsphänomen irgendwie hervorgebracht haben. Und wenn man Gen Z anschaut, also Geburtsjahr so zwischen 1997 und 2012, die haben ja oft Eltern, die in den 90er Jahren ihre Jugend oder jungen Erwachsenenjahre erlebt haben. Und damals galten halt besonders richtig, richtig dünne Models als schön. Und diesen Trend nannte man auch Heroin-Schick, also Heroin-Schick. Die hatten damals einen extrem flachen Bauch, dünne Arme, herausstehende Hüftknochen schon und Schlüsselbeine. Also einfach so wenig Körperfett wie möglich.
Man erinnert sich direkt an Models wie Kate Moss dabei.
Ja, genau.
Ich, ne?
Kate Moss, die hat damals auch selbst in einem Interview das auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, nothing tastes as good as skinny feels, also nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Und solche Tipps und solche Sprüche, die haben Almond Moms offensichtlich durch ihre Jugend verinnerlicht und an ihre Kinder weitergegeben. Und darum geht's eben, also diese Diätkultur aus den 90ern und 2000er Jahren nicht mehr an die nächste Generation weiterzugeben und einen gesünderen und ungezwungeneren Umgang mit Essen zu entwickeln.
Man muss halt auch einfach sagen, zwei Mandeln, ja, und eine klare Brühe sind auch keine vollwertige Mahlzeit.
Ja.
Und wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Ich werde heute, und das habe ich mir jetzt nicht deswegen überlegt, ich esse heute Burger und Pommes. Was
Lecker.
Isst du heute?
Ich wollte Nudeln machen mit ganz viel Gemüse und so einer Sahnesoße aber.
Sahnesoße. Kannst ja noch ein paar Mandeln drauf machen, dann hast du ja auch die Mandeln gegessen.
Toll.
Ne? Also finde ich auch nicht schlecht. Mintu Tran war das, wie sich die Gen Z mit der Almond-Mom-Kultur auseinandersetzt, um wieder einen gesünderen Umgang mit Essen zu finden. Almond-Moms haben wir jetzt auch gelernt, was das ist. Allein dafür danke ich dir schon, Mintu.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.